NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der Woche aus dem Abendjournal heute mit Anja Martini. Und darum geht es diesmal. Zahl, was du willst. So das Motto im Schmidtchen. Erst angucken, dann bezahlen. Wie das neue Konzept ankommt, dazu gleich mehr. Der Hamburger Timo Blunk, sein neues Buch und seine neue Musik. Einer der kleinsten Arbeitsplätze überhaupt. Vom Alltag einer Soufflöse an der Staatsoper. Und auf Reisen. Das NDR Elbphilharmonieorchester war unter anderem in Wien. Abends ins Theater gehen und erst einmal keinen Cent dafür bezahlen. Genau das kann man seit kurzem einmal im Monat im Schmidtchen auf dem Kiez. Zahl, was du willst, lautet das Motto. Das heißt, erst angucken, dann selbst entscheiden, wie viel einem der Abend wert war. Der Comedian der Wolli hat den Auftakt zu diesem neuen Konzept gemacht und Kerry Rügemann war dabei.
Das heißt, zahl, was du willst, nicht applaudier, wie du willst. Fangen wir nochmal an.
Das Schöne am Schmidtchen ist immer wieder die Begrüßungszeremonie des Hausherrn Henning Merten. Er nimmt kein Blatt vor den Mund.
Fühlen sich eingeladen zu zahlen, was sie wollen. Wir stehen dann hier überall am Auslass und haben dann wie in entsprechenden Banken oder Kirchen haben wir dann so kleine Klingelbeutelchen und da können sie sich dann ein wenig entleeren. Da werden wir uns sehr freuen und der Künstler natürlich auch, der möchte ja morgen noch so ein Brot schmieren.
Der Künstler, das ist an diesem Abend der Wolli.
Ich bin über 40 Jahre, habe ziemlich wenig Haare. Die verlor ich schon mit 19, was für ein Mist.
Das Schmidtchen ist voll besetzt, obwohl die meisten heute Abend noch nie etwas vom Wolli gehört haben. Der schafft es von Anfang an, sein Publikum in großartige Stimmung zu versetzen. Zum Beispiel mit seiner angeblichen Panflöte, die er aus einer ollen Plastiktüte angelt.
Das ist keine Panflöte. Das sind 23 Blockflöten. Ich habe mal durchgezählt, wenn man Somewhere Over the Rainbow von vorne nach hinten einmal durchspielt, hat man nacheinander 23 einzelne Töne gespielt. Da musst du gar nicht lange hingehen und das Lied auswendig lernen. Nee, du machst 23 Blockflöten mit Kabelbinder zusammen. Wenn dann auf die richtigen Löcher noch Tesafilm draufklebst, dann kannst du dich gar nicht mehr verspielen.
Henning Merten ist überzeugt davon, dass dieses neue Konzept mehr Publikum ins Theater spült.
Jetzt haben wir es beim Wolli ja auch gesehen, hat ja am Anfang gefragt, wer ist hier, weil er mich kennt. Da hat ja niemand geklatscht. Und genau das steckt dahinter, also dass Leute ja neugierig bleiben und werden auf Künstler, die sie noch nicht kennen. Und da natürlich erstmal so ein Anreiz zu sagen, okay, wir setzen jetzt die Hemmschwelle eines vielleicht zu hoch angesetzten Preisgeldes und dann sagen wir einfach, okay, kommt erstmal umsonst, aber beim Austritt, da haken wir nochmal nach. Was war euch der Abend wert?
Die Zuschauer haben jede Menge Spaß mit dem Wolli und zahlen am Ende.
20 und 15. Studentin und ich Erwachsene.
Ich habe jetzt 50 Euro reingetan.
Ja, ich weiß nicht, was zahlt man sonst? 25 Euro so? Ja, würde ich schon sagen.
Zwischen 20 und 30 locker, ja.
Das Konzept, auch mal einen Abend mit einem bis dato unbekannteren Künstler zu verbringen, kommt gut an.
Also wirklich grandios, weil man oft gar nicht weiß, irgendwie, was geboten wird. Und dann würde man vielleicht eher Abstand nehmen. Und so erlebt man eben einfach was Neues.
Ich hatte mir vorher gar nicht irgendwie angehört, was kommt. Ja, war klasse.
Und auch der Künstler findet die Idee des zahlt, was ihr wollt, gut.
Es gibt sicherlich auch eine Menge Leute, die sagen, ich kenne den Typen nicht. Der ist mir jetzt diese 30 Euro noch nicht wert. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen diesen Abend heute. Weil vielleicht ist auch mal ein Zehner cool. 175 Leute waren da. Wenn die alle einen Zehner zahlen, bin ich doch zufrieden.
Zufrieden sind am Ende des Abends dann tatsächlich alle. Das Publikum sowieso, aber auch das Schmidtchen. Das Konzept ist voll aufgegangen, die Klingelbeutel sind voll und der Wolli, der hatte ein volles Haus.
Dieses neue Konzept gibt es ab jetzt einmal im Monat. Freitags mit einem noch unbekannten Künstler. Sie treten dann übrigens am Sonnabend immer wieder ein zweites Mal auf. Dann aber muss man bezahlen. Und zwar zwischen 15 und 20 Euro. Den Hamburger Sänger und Musiker Timo Blunk kennen viele noch als Bassisten von Palais Schaumburg. Dann schrieb und sang er für die Band Zimmermänner, komponierte Musik für Film und Werbung, pendelte jahrelang zwischen Hamburg und den USA. Bis zu einer lebensbedrohlichen Krise vor 4 Jahren, aus der er sich mühsam zurückkämpfte ins Leben, mit einem neuen Album und zeitgleich mit einem Roman. Beides stark autobiografisch geprägt. Jens Büchsenmann über Timo Blunk, sein Buch und seine Musik.
Man kennt das von vielen Romanen, der Autor als Ich-Erzähler, inspiriert vom wirklichen Leben. Sogar den Titel für sein erstes Buch hat der Hamburger Musiker so gefunden.
Die Hauptperson, die weibliche Hauptrolle in meinem Buch, ich saß einmal neben ihr und dann saß noch so ein Typ neben uns und sie guckte ihn so spontan an und sagte so, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern? Wobei sie gesagt hat, didn't we have sex in the 80s? dieser Satz ist mir im Traum wieder eingefallen und im Traum ist mir diese Melodie, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern, gleichzeitig eingefallen. Aber da war die Zeile erst da. Und so geht's immer. Also die Zeile ist zuerst da und dann fällt mir eine Melodie dazu ein. Und dann denke ich mir den Rest aus.
Nur dass bei Timo Blunk gar nichts klemmt. Im Gegenteil, der Roman hält uns Leser pausenlos in Atem. Sehr hart, sehr intim, sehr explizit.
Es ist mir scheißegal, was die Leute reden darüber, wenn die sagen, das ist ihnen zu schmutzig oder du gehst zu sehr ans Eingemachte oder du machst dein Herz oder deine Seele zu weit auf und das kann man doch nicht machen. Darüber denke ich diesmal nicht nach. Ich gehe echt an die Grenze und ich denke auch nicht darüber nach, ob ich da vielleicht mich eines Klischees bediene. Und wenn ich mich eines Klischees bediene, dann habe ich das auch zu meiner eigenen Sprache gemacht, musikalisch. Meine Mutter wollte das Buch unbedingt lesen und ich habe gesagt, nee Mama, das kannst du, ich gebe dir das Buch nicht, sorry. Und sie so, doch, nun gib schon so. Und ich so, okay. Und dann habe ich es ihr gegeben, sie hat es als erste gelesen. Und dann sie so, ja, finde ich gut, finde ich super. Und ich so, ja Mama, aber da ist doch so viel Sex drin. Und sie so, wieso? Ich bin doch nicht prüde.
Aber die Exzesse ihres Sohnes brachten die Mutter auch zum Weinen, der im Jahr 2014 halbtot von der Bühne gefallen war. Darmverschluss, eine Nahtoderfahrung, der Timo Blunk mit bitterem Spott begegnet.
Der Narkosearzt sagte auch nochmal so, bevor ich in die Narkose gegangen bin, wenn Sie nicht wieder aufwachen, dann mussten wir Sie ins künstliche Koma versetzen. Das kann mal passieren.
Der Song zum Romankapitel Erbsenseele, ein schönes Therapiewort. Wie ja der ganze Roman und die CD eine Therapie sei, sagt Timo Blunk.
Also wenn man mal genau hinhört, glaubt, so hast du keinen Knarzen hören in Deutschland, also bislang nicht. Also ich nehme da auch jeden gutturalen Überschlag mit und so. Ich habe das Mikro immer ganz aufgedreht.
So wie er auch im Leben immer voll aufgedreht hat. Sex und Drogen und alles andere. A never-ending trip down the road. Timo Blunk hat Jahre in New Orleans und Baton Rouge verbracht. Inspiriert vom satten Südstaaten-Sound, der noch die kitschigsten Textzeilen im milden Timbre seiner neuen, älter, reifer und klüger gewordenen Stimme genießen lässt.
80 Frauen um die Welt.
Timo Blunk mit seinem neuen Album Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Sie hat wahrscheinlich den kleinsten Arbeitsplatz der Welt, aber eine große Aufgabe. Petra Mauritz ist Soufflöse an der Hamburgischen Staatsoper. Sie sitzt in einem schwarzen Kasten vorne am Rand der riesigen Bühne und rettet Sänger. Annette Matz hat eine imponierende Frau getroffen.
Ich singe nicht mit, aber ich souffliere immer ein bisschen mit. Also ich mache Baba, die, Dada, die. Das ist wie so ein Grundteppich von Aufmerksamkeit, der auch hörbar sein soll für die Sänger, dass sie wissen, oh, wenn mir jetzt mal was passieren sollte, dann ist da aber jemand, der sofort reinspringt.
Seit 15 Jahren ist Petra Mauritz Soufflöse. Soufflöse ist kein Ausbildungsberuf und auch sie ist Quereinsteigerin. Petra Mauritz hat Theaterregie und Gesang studiert, auf Kreuzfahrtschiffen Operetten gesungen. Jetzt ist ihr Arbeitsplatz in einer großen schwarzen Säule im Orchestergraben.
Und dann steht mein geliebter Holzstuhl, der abgesägte, drin. Abgesägt deshalb, damit mein Kopf nicht zu hoch über dem Bühnenniveau aufragt, weil viele Regisseure das auch nicht mögen, wenn die Haube zu präsent im Bühnenbild erscheint.
Hinein klettert sie über eine Leiter. Drinnen ist es eng. Schon auf den geliebten Stuhl mit den abgesägten Beinen zu gelangen, erfordert einige Übung.
Dann schraube ich mich da rein und setze mich auf den Stuhl. Da habe ich meinen Monitor mit dem Dirigenten, damit ich auch immer weiß, wie das Tempo ist, nicht wahr? Und eine Lampe über mir und dieses von der Technik so wunderbar fabrizierte Notenaufhängungsteil aus Metall, wo ich meine Noten draufstelle.
Aus ihrem kleinen schwarzen Kasten heraus dirigiert sie mit ihrem roten Bleistift mit, hebt die Hand, wenn der Einsatz noch warten soll, macht ein wütendes Gesicht, wenn der Gesang wütend sein soll. Wenn Sänger Unterstützung brauchen, suchen sie ihren Blick. Der Rest ist Erfahrung.
Wenn ein Sänger sich zum Singen bereit macht, dann erkennt man das ja an der Körperhaltung und am Atem, an der Art, wie sie den Gaumen heben, den Nacken weit machen, die Augen fangen an zu strahlen. Also das sind alles so Zeichen, jetzt gleich geht's los. Und wenn jemand so sehr entspannt und müßig an der Seite steht, dann mache ich schon mal, das ist Luxus. Dann erkennt man deutlich, oh, der ist nicht präpariert.
Eine Turandot ist neulich falsch abgebogen. Sie sollte nicht mit dem Ton runtergehen, sondern hoch. Strophen werden verwechselt und manchmal müssen Sänger eben an ihre Einsätze erinnert werden. Natürlich ist in den allermeisten Fällen alles wunderbar, manchmal aber ist größte Not.
Einmal kam einer zu mir nach vorne, das war ein Zaun Zimmermann und hatte wirklich den Text völlig vergessen und spielte sich dann wirklich zu mir zum Kasten und beugte sich runter und ich beugte mich nach vorne. Ich dachte, wenn ich jetzt noch weiter, dann sieht man meinen Hinterkopf, also ist auch nicht so gut. Also das war schon so ein bisschen wirklich sehr.
O Santa Justitia!
Macht nichts, sagt Petra Mauritz. Ein Schmiss, so heißen die kleinen Aussetzer, sei schließlich kein Weltuntergang. Die Künstler vertrauen ihr. Sie ist das Netz, der doppelte Boden. Und das auch, wenn sie manchmal gar nichts sagt.
Sondern nur lächel und strahle und über die Augen sozusagen mitlebe. Und da habe ich schon erlebt, dass Sänger sich hinterher bei mir überschwänglich bedankt haben. Dieses Gefühl, mit dem eigenen Sein unterstützen zu können, ist etwas, was mich wirklich erfüllt, glücklich macht und die Zeit bleibt stehen.
Es klingt ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Das NDR Elbphilharmonieorchester aus Hamburg hat ausgerechnet in Wien Musik von Mozart und Mahler aufgeführt. Es war das Finale einer kleinen Europatournee. Die Musiker brachten den Sound der Elbphilharmonie in andere bedeutende Konzertsäle in Amsterdam, München und nun eben auch ins Wiener Konzerthaus. Wie der Auftritt des Elbphilharmonieorchesters in der Musikmetropole angekommen ist, berichtet Daniel Kaiser.
Ja, ausgezeichnet. Eines der schönsten Werke, die wir kennen und auch von dem Orchester gespielt. Also das war schon ein Erlebnis.
Diese Zartheit und diese Fulminanz, es war gigantisch toll.
Gustav Mahlers 5. Sinfonie, ein echter 8000er der Musikgeschichte. Chefdirigent Thomas Hengelbrock sitzt nach dem Konzert in seiner Garderobe, als komme er gerade vom Mount Everest.
Ja, das war ein toller Abschluss jetzt. Ich kann auch gar nicht so viel sagen. Der Maler, der nimmt einen so mit. Das ist so ein Berg, den man da besteigt. Ja, aber wir sind heil rauf und auch wieder heil runtergekommen. Also das ist schon natürlich eine große Ehre, auch Maler hier in Wien spielen zu dürfen, eingeladen zu sein.
Dieser Sound der Elbphilharmonie hat bei den Wienern, die ja manches Weltklasse-Orchester gewohnt sind, Lust gemacht auf mehr.
Ich möchte gerne mal in die Elbphilharmonie kommen, aber da kriegt man so schwer Karten.
Ein Stückchen Elfi gab es ja nun schon.
Ja, ein kleines Stück, aber wir fahren trotzdem hin. Also das wird schon noch das Jahr werden.
In Wien zu spielen ist für den Flötisten Daniel Thoman Eickhoff etwas ganz Besonderes.
Das fließt selbstverständlich dann auch ins Konzert mit ein, da kann man sich gar nicht dran erwehren. Also da müsste man schon sehr, sehr steinernes Herz haben, ja.
Immer wenn das Orchester auf Achse ist, erläuft er sich vor den Konzerten die Städte. Genug Puste als Flötist hat er ja.
Heute bin ich dann nach der Busankunft im Hotel direkt in die Laufschuhe und bin zum Prater gelaufen, einmal zum Riesenrad und wieder zurück. Das waren dann insgesamt 8 Kilometer. Da bin ich dann frisch, bin voll mit Sauerstoff und bin dann eigentlich schon bereit fürs Konzert. Für mich gehört das Laufen zur direkten Konzertvorbereitung dazu.
Bei den Hornisten sieht die Konzertvorbereitung etwas anders aus, verrät Tobias Heimann.
Erstmal schnell den Koffer aufs Zimmer bringen und dann schnell nach nebenan in den berühmten Gmorkeller gehen und dort ein Wiener Schnitzel essen. Und erst dann ins Zimmer gehen, um ein Nickerchen zu machen.
Das gehört zur Tournee dazu. Überhaupt ein bisschen ist das Ganze für die Musiker wie bei einer Klassenfahrt.
Wenn man so möchte, aber halt eben im erwachsenen Sinne. Klassenfahrt klingt immer so, nächtelang durchfeiern und so weiter. Das können wir uns nicht mehr leisten.
Und es ist spannend mitzuerleben, wie intensiv Hengelbrock, dessen letzte Monate als Chefdirigent ja angebrochen sind, noch in den Minuten vor den Konzerten mit seinen Musikern am richtigen Sound feilt.
Und es macht mich auch stolz, dass das Orchester in dieser Form, in dieser Verfassung, mit dieser Beseeltheit spielt. Denn das darf ich sagen, das war ja früher doch durchaus nicht immer so. Und ich finde schon, dass das Orchester einen riesengroßen und tollen Weg zurückgelegt hat.
Und das war unsere Kulturwoche kompakt heute mit Anja Martini. Tschüss und bis ganz bald.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.